Halleluja. Ein Satz, den ich schon öfter gesagt habe, dass ich gerne Menschen beobachte in ihrem Verhalten, in ihrem Denken oder im Äußeren ihrer Wünsche, wie auch immer, einfach zu schauen, was geht so bei Menschen ab. Oder du schaust jemanden an und er weicht dir mit dem Blick aus und dann weißt du, was ich jetzt nicht sage und so weiter. Also es ist so, einfach auch zu hören, warum, und dann denke ich so, warum Jesus hat gesagt, dass wir eine Ruhe haben können, dass wir zum Frieden kommen können. Und dann schauen wir uns das mal so praktisch an im Alltag und dann merken wir doch im Leben von Gläubigen wenig Ruhe, wenig Frieden. Wie sagt jemand, mein Stress ist größer als früher, wie auch immer. Und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber. Marita und ich, wir haben uns so ausgetauscht, wenn die Bibel sagt, über unseren Lebensstil, unsere Lebensart als Gläubige, dann sehen wir in die Bibel, dann schauen wir rein und dann sagen wir, ja, so ist das Muster eines christlichen Lebens. Also so sagt Jesus, so lebt ein Christ. Und dann schauen wir uns das an und dann sagen wir, naja, irgendwie scheint das ja doch nicht so zu passen. Und dann scheint es doch, dann gibt es noch zwei andere Gruppierungen, da passt es wohl. Da gibt es die einen, die sagen, ich lebe das fröhlich, und die anderen sagen, ich lebe es muss. Ich muss das so leben. Ich muss mich so verhalten. Und es ist so, wir haben es auch auf der Herfahrt nochmal darüber so ausgetauscht. Ein Mensch, der Jesus erkannt hat, der Jesus kennt, der eine intime Beziehung zu Jesus hat, für den ist das eine Freude, in dem zu leben, was Jesus vorgezeichnet hat. Jemand, der jetzt nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus hat, der aber weiß, eigentlich ist das die Lebensart, der Lebensstil, die Lebensweise eines Christen. Wenn du ihm sagst, lebe das so, dann ist das für ihn Gesetz und Zwang. Dann ist er da, ja, jetzt bin ich Christ geworden und jetzt muss ich auch noch so leben. Und dass der andere, der diese intime Beziehung zu Jesus hat, der sagt, wie toll, ich darf jetzt neu und anders leben. Also es ist der eine, der lebt unter dem Muss, der andere sagt, endlich unter Freiheit. Und generell, ich werfe das mal so pauschal erstmal rein, generell ist es so, wir können als Christen, als charismatische Leute, evangelikale Leute, pfingstliche Leute, wir können geistgetauft sein, in Sprachen reden, in Geistesgaben dienen, prophetisch reden, Kranke gesund machen. Und trotzdem, das kann man alles tun, ohne eine intime Beziehung mit Jesus. Ganz einfach aus Glauben oder zumindest der Erfolg stellt sich in der Regel deshalb ein, weil der, dem du es predigst, es glaubt, was du sagst. Du selber glaubst es zwar auch, aber du lebst es nicht und von daher verkündigst du die Wahrheit, sprichst du die Wahrheit, dein Gegenüber sagt, wow, das ist es und er erlebt es und du selber bist dann vielleicht unter einem Zwang oder einem Krampf. Ich hatte vor 2 Wochen, glaube ich, war es, 3 höchstens, 2 Wochen meine ich, darüber gesprochen und dir Tipps gegeben, wie du Gott lahmlegen kannst. Wie du Gott lahmlegen kannst. Solltet ihr euch mal anhören nochmal, wie man Gott lahmlegen kann. Ist toll, welche Autorität, welche Macht du hast. Und jetzt provoziere ich, ja. Aber dass du und ich, wir kleine Menschen oder große Menschen, wir können Gott lahmlegen. Wir können tatsächlich Gott handlungsunfähig machen. Wir können bewirken, dass Gott in unserem Leben handlungsunfähig ist. Und das ist, war ja vor 2 Wochen ungefähr das Thema, wie man Gott lahmlegt. Könnt ihr mal ins Internet reinschauen. Die Predigt vom letzten Sonntag, die war hier intern. Wer sie intern haben möchte, es geht besonders die Kinderdienstmitarbeiter, ihr könnt sie könnt dann kurz eine E-Mail schreiben oder wie auch immer und dann werden wir euch einen Zugang verschaffen dazu, aber die war mehr für das Haus. Okay, ich habe angefangen vor 14 Tagen mit einem Vers aus Hebräer, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4. Kapitel 3 spricht von der Geschichte des Volkes Israel, wie sie aus dem gelobten Land ausziehen, wie Gott sie mit starker, mächtiger, kräftiger Hand herausführt, mit großen Zeichen und Wunder. Er spaltet das Meer, der Mose, hebt mal eben einen Stock hoch. Hast du mal probiert? Stell dich mal an den Rhein hin oder an die Mosel oder wo immer du herkommst. Stell dich mal hin, heb mal einen Stock hoch und stopp mal den ganzen Fluss. Du sagst, funktioniert nicht. Eine Frage, hast du schon probiert? Also nach der Predigt alle runter an den Rhein. In verschiedenen Stellen. Und Stock nicht vergessen mitzunehmen. Stab, okay. Und was wird geschehen, wenn du da stehst mit deinem Stab und ihn erhebst über den Rhein? Er wird weiterfließen. Weil es nicht dein Auftrag ist, ihn zu teilen. Okay. Hebräer Kapitel 3, er spricht davon, dass ihre Herzen verhärtet waren, verbittert waren, dass sie sich ständig auflehnten, dass sie gesündigt haben, ständig in Zielverfehlungen leben. Vers 17, sehr interessant, Hebräer 3, 17. Welchen aber zürnte er 40 Jahre, nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste verfielen. Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens, das heißt, Glauben ist Pistis, Apistia, wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Kapitel 4, 1, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben oder das Wort Hystereo sagt, dass jemand als zurückgeblieben es versäumt, es verpasst zu haben. Es scheint, man kann also Dinge verpassen, sagte ich da schon auch mal. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Da steht dann gute Botschaft, da steht im griechischen Euangelion. Auch uns ist Evangelium verkündigt worden, wie auch jenen. Dem Volk Israel in der Wüste wurde Evangelium verkündigt. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das hatten wir letztes Mal schon gelesen. Interessant, Kapitel 3, Vers 17, glaube ich, war es. Welchen aber zürnte er? Unsere Bibelübersetzer sind ja manches Mal sehr zart, humanistisch irgendwie eingestellt, wählen dann gute Worte, um uns nicht zu nahe zu treten. Wenn du eben darüber liest, dass Gott seinem Volk zürnt, dann steht im Grundtext immer, er ekelte sich vor ihnen. Er bekam jedes Mal, wenn er sie sah, Brechreiz. Es wurde ihm schlecht. Es ekelt mich, Gott sagt, 40 Jahre, er sagt hier, was sagt der Paulus im Hebräerbrief, welchen aber zürnte er 40 Jahre, über welchen empfand er Ekel 40 Jahre, das waren die, die ihm nicht gehorchten, die ihn nicht reingehen. Und doch, obwohl er mit ihrem Leben, mit ihrem Lebensstil, mit ihrer Haltung, mit ihrer Einstellung nicht zufrieden war, nicht einverstanden war und sie gottlos lebten, versorgte er sie, wir wissen 40 Jahre, jeden Morgen waren ja 3 bis 4 Millionen Menschen unterwegs, andere sagen 6 Millionen, ich bleibe bei 3, 4 Millionen. Allein 600.000 Männer, heißt es, zogen aus. Das heißt, jeden Morgen tonnenweise Brot via himmlische Airline, dann Tausende von Tonnen Wachteln via himmlischer Airline eingeflogen. Dann hast du schon mal probiert, geh doch mal im Odenwald ans Felsenmeer und klopf auf irgendeinen Felsen. Klopf mit dem Stab auf den Felsen und sag, Wasser soll rauskommen. Und kommt nichts. Dann nimm aber den Stab und hau richtig feste drauf und sag, Wasser komm mal raus. Was wird passieren? Dein Stab bricht kaputt. Aber Mose klopft auf den Felsen und aus diesem Felsen kam Wasser und versorgte 3 bis 4 Millionen Menschen, zuzüglich Tiere und so weiter und so fort. Also sie erlebten Wunder en masse. Sie erlebten so viele Wunder, aber das hat ihr Leben überhaupt kein Stück verändert. Hat nichts in die Richtung, für ihr persönliches Leben, ihr geistliches Leben, hat das keine Veränderung gebracht. Ja, für ihren Körper, da brachte es was. Brot war da, Wachteln war da. Geh mal in den Kaufhaus und schau mal in den Gefriertruhen, die Wachteln, da zahlst du schon ein paar Euro für. Die bekamen die alle kostenlos eingeflogen. Die Wachteln kamen sogar ins Lager geflogen, sagt, nimm und iss. Hast du Hunger, mach Mund auf. Bitte vorher rupfen und dann grillen. Die Wachteln kamen. So, für ihren Körper war bestens gesorgt. Für ihre Kleidung war bestens gesorgt. Denn es heißt, in diesen 40 Jahren durch die Wüste gingen ihre Klamotten nicht kaputt. Hast du schon mal ausprobiert? 40 Jahre Tag ein, Tag aus dieselben Klamotten zu tragen? Ihr Frauen, das wäre doch was für euch. 40 Jahre. 40 Jahre. Und 40 Jahre dieselben Schuhe. Ihr wisst ja, was die Werbung uns vormacht. Dass du im Internet kommst, ich weiß gar nicht mehr, welche Schuhmarke es war, aber da kommt der Briefträger und bringt schon die nächste Schachtel mit Schuhen da rein. Und die Frau, die hat schon ein ganzes Schrankregal voller Schuhe. Und jetzt kommt der und bringt die nächsten Schuhe. Wann willst du die alle tragen? Einen morgens beim Aufstehen, zweiten beim Frühstück, drittens zum Bad gehen. Ja, du kannst sie gar nicht alle tragen. Was Leute heute alles kaufen und dann war es doch nichts, dann schmeißt man es wieder auf den Müll. Und naja, und so hält man natürlich auch die Wirtschaft im Fluss. Versorgt 40 Jahre gingen die Schuhe nicht kaputt. Ich muss sagen, das habe ich noch nicht erlebt. 40 Jahre. Ich meine, bei uns in Paraguay, da wo ich herkomme, hielten die schon lang. Ich war ja ein gesegneter Mensch. Ich war der Älteste. Das heißt, wenn meine Schuhe zu klein wurden, mein Bruder hatte das herrliche Vorrecht, in meine Treter reinzugehen. So toll. Meine älteste Schwester, ihre Schuhe. Und dann, es waren noch 2 nach. Man kann schon sparen. Und sich die Füße kaputt machen. Kann man auch. So. Also, 40 Jahre Versorgung an Schuhe, Klamotten, alles total super. Hat aber auf ihr Leben, auf ihre Beziehung mit Gott überhaupt keinen Einfluss gehabt. Wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, da heißt es, dass sie durch diese während der ganzen 40 Jahre schleppten sie den Altar des Moloch mit sich. Das war der Altar dieser Götze Moloch, der Kinderopfer verlangte. Also die trugen ständig, du musst dir mal vorstellen, das war ein Altar mit einem Ofen integriert und den haben die ständig, die ganze 40 Jahre haben die diesen Altar rumgetragen und zwischendurch haben die Kinder darin geopfert. Gott hat gesagt, das dürft ihr nicht, das ist verboten. Sie trotzdem, Apostelgeschichte sagt, sie taten's. Und Alte Testament greift das verschiedentlich auf. Sie taten's. Dann führten sie die Standarte des Saturn mit sich. Ständig. Sie haben also die ganzen Götzen aus Ägypten mitgeschleppt und die 40 Jahre waren diese ganzen Götzen und Statuen waren mit ihnen auf Tournee. Lies es nach in der Apostelgeschichte. Stephanus in seiner Predigt erwähnt das nämlich. Der Stephanus sagt, ihr seid genauso widerspenstig wie eure Väter, sagte zu den Ältesten damals im jüdischen Rat. Ihr seid genauso widerspenstig. Die haben den Moloch mit und die Standarte des Saturn und andere und die haben der Himmelskönigin gedient. Es ist heute der Marienkult. Dem haben sie allen gedient. Das haben die alles mitgeschleppt. Statuen und haben das verehrt. Und in der Mitte des Lagers, da gab es das Zelt der Begegnung, wo Mose mit der wo Mose Gott begegnete und wo die Herrlichkeit Gottes, wir wissen, dann kam mal eine Wolke nieder oder da kam Feuer. Und man sah, der ganze Rastplatz, dieser 3 bis 4 Millionen zählende Rastplatz oder Campplatz für die Nacht oder wenn man mal Tage stoppte. Du musst dir vorstellen, es war alles wagenradmäßig angelegt. Das heißt, wo immer du aus deinem Zelt rauskamst, du sahst dieses Zelt der Begegnung, wo Jahwe sich offenbarte in der Mitte, sahst du es. Und man sah, wie Gott da kam und mit Rauch und mit Feuer und seiner Gegenwart. Und man sah, man wagte gar nicht da reinzugehen, Mose ging da rein, aber Gott war da. Solche Gottesbegegnungen oder Gotteserlebnisse, Offenbarung der Kraft Gottes, hat ihr Leben nicht verändert. Sie schleppten die Statuen mit bis über den Jordan, obwohl Gott sagt, schleppt sie nicht mit, nehmt sie nicht mit. Sie schleppten es trotzdem mit. Später, nach 40 Jahren. Und Salomo war ja einer der Ersten, der es sogar wieder salonfähig in Jerusalem machte. Er baute diesen Kinderopferaltar wieder auf und er baute noch ungefähr 1000 andere Altäre auf. Erst in den Straßen von Jerusalem und dann bis in den Tempel rein baute er alles auf. Und Salomo starb absolut, von dem wir die wunderbaren Sprüche haben. Am Ende seines Lebens, ihr Ende seht an, sagt die Bibel, starb er absolut gottlos und ungläubig. Also, und der Salomo, der hat uns sogar die ganzen Verse geschrieben. Der hat gesagt, junger Mann, geh nicht draußen auf den Strich und lass dich nicht da von irgendeiner Frau bezirpsen und in ihr Wigwam schleppen. Lass das nicht zu. Und er hat gesagt, lerne diese Sprüche auswendig, Sprüche 4. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Lass Gottes Wort nie von deinen Augen weichen. Bewahre es im Innern deines Herzens. Halte es fest, tue es, sagt Salomo. Er hat das wunderbar geschrieben. Von dem zehren wir heute noch. Das erleben wir heute noch. Aber dieser Salomo hat sich überhaupt null daran gehalten. Der Salomo sagt, du sollst dir keine zweite Frau nehmen, sollst auch nicht Ehe brechen. Was hatte Salomo? 300 Hauptfrauen, 700 Nebenfrauen. Der hat wunderbar, der hat Predigten gehalten, der Mann, da sind wir Waisenknaben gegen. Warum funktioniert denn das nicht, das Wort Gottes? Warum funktioniert das nicht, was Gott gesprochen hat? Warum funktioniert das nicht? Dann haben wir Aussagen von Jesus. Könnt ihr euch aufschreiben, zu Hause die ganze Geschichte lesen, kannst aber jetzt schauen. Matthäus 7, 25, da spricht Jesus dann zum Beispiel von diesem Haus. Jeder, der meine Worte hört und sie tut. Und sie tut. Dem vergleiche ich einen Menschen, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Das ist ein Mann, der hat auf Fundament gebaut. Der hat nicht einfach so gesagt, ach, der Strand ist so wunderbar, schöne Sandbeach hier, Meer ist toll, ach, wir bauen einfach auf dem Sand ein Haus. Jesus sagt, wer nämlich meine Rede, meine Worte hört und sie nicht tut, der ist jemand, der auf so einem Sand baut. Und dann kommt der Sturm. Was sagt Matthäus, 7, 25? Der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Oder Lukas 6, 48, er ist einem Menschen, also der auf den Felsen, der das Wort tut, ist einer, der auf den Felsen gebaut hat, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund bis auf den Felsen legte, als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Es war auf den Felsen gegründet. Das ist, wenn jemand das Wort tut. Jetzt haben wir natürlich diese wunderbaren Geschichten, der Sturm kommt, die Flut kommt. Ja, was ist denn jetzt überhaupt dieser Sturm, diese Flut, die in unser Leben hineinkommt? Was ist das denn überhaupt? Dieser Sturm. Der Sturm und die Flut, oder lass es mich anders sagen, Das, worin du gelebt hast, bevor du gläubig wurdest, dein Lebensstil, das ist das, was zuerst an dein neues Glaubensleben heranprasseln wird. Lass mich mal ein bisschen vorhergehen. Du hast dein Leben Jesus gegeben. Du hast gesagt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Ich bin von neuem geboren. Und du bist zu deinen Arbeitskollegen gegangen, du bist nach Hause zu deinen Eltern gegangen, die haben nicht verstanden, dass du jetzt auf einmal so bekloppt religiös sein konntest. Und du bist nach Hause gegangen und sagst, oh, wie toll, ich gehöre Jesus. Und niemand wird uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gewaltiges noch Schwaches, weder Engel noch Dämonen. Niemand wird mich mehr scheiden von Jesus. Kennst du das? Total diese Euphorie. Du bist überall hin gesagt, Jesus ist der Herr meines Lebens. Der wohnt in mir. Jesus ist der König. Jesus kommt wieder. Was denkst du, als ich mich bekehrt habe? Ich bin im Wuppertal durch die Straßen gelaufen, habe gesagt, Maranatha, Jesus kommt. Maranatha. Und dann stand jemand vor mir in der Fußgängerzone und ich wusste ja nicht, was man predigt. Ich hatte keinen, der mir gesagt hat, wie redest du mit ungläubigen Menschen? Und da habe ich nur gesehen, die Jesus People, die stellen sich vor jemand hin, Zeigefinger hoch, Maranatha. Ja, da bin ich in die Fußgängerzone gegangen, habe mich vor jemand hingestellt. Maranatha, habe ich dann gesagt. Ne? Maranatha. Ja, war natürlich für manche sehr schreckhaft. Und die haben sich die Fliegen vom Gesicht gescheucht. Maranatha. Ich war begeistert von Jesus. Endlich, das alte Leben war vorbei. Das alte Leben war vorüber. Jesus war jetzt der Herr. Nicht mehr in Unmoral leben. Nicht mehr in allen Begierden folgen. Ich brauchte das nicht mehr. Und wie viele haben das so erlebt? Und eines Tages kommt es und klopft und wackelt an deinem Haus. Und das Hilfe! Wie kann das passieren? Ich bin doch erlöst, ich bin von neuem geboren, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Wieso schauen meine Augen jetzt auf einmal zu einem Mann, zu einer Frau, die ich gar nicht angucken dürfte? Die ist verheiratet, er ist verheiratet, ich darf nicht hin. Aber toll sehen sie aus. Das ist der Sturm. Das ist der Sturm. Der Sturm kommt und wackelt. Der Sturm sagt, toll sieht sie aus. Er will dich aus deinem Leben mit Jesus, aus deiner Heiligkeit mit Jesus, aus den Fugen bringen, vom Fundament bringen. Toll sieht sie aus. Oh. Und dann hast du ja die ganzen Geschichten. Wie sagt ein Pärchen, ach, wir lieben uns so. Dann haben sie sich vors Bett hingekniet und gesagt, Herr, vor dir schließen wir den Bund der Ehe und zack, ab in die Hütte. In die Kiste, meine ich. Vor 20 Jahren kam eine Frau zu mir, weißt du, ich habe eine Prophetie. Ich habe eine Prophetie von einer Prophetin. Ich werde meinen Hausarzt, meinen Frauenarzt heiraten. Ich habe eine Prophetie von dieser Prophetin. Der wird sich scheiden lassen, der wird von seiner Frau gehen und ich kriege ihn. Und dann hat die Jahre ihres Lebens verplempert. Und ich sage, und ja, woher willst du wissen, wie willst du Kontakt pflegen, wie hast du das überhaupt gemacht? Sie kam nämlich, als alles zusammenbrach. Ja, ganz einfach, ich mache mir fast jede Woche einen Arzttermin und lass mich irgendwie untersuchen, damit er guckt, wie es mir, ob alles in Ordnung ist. Sie sagt, ich weiß ja, alles ist in Ordnung, aber ich kann doch nicht zu dem verheiraten. Man sagt, hallo, können wir uns mal treffen? Aber diese Prophetin hat gesagt, der wird sich scheiden lassen, bleib dran. Bleib dran. Entschuldigung, das sage ich nur euch, ja. Aber solche Propheten kannst du in den Arsch treten. Wirklich. Todbringende Vögel. Haben wir doch. Übrigens, was macht ihr alle noch hier heute Abend? Wieso seid ihr heute Abend noch hier? Ein amerikanischer Prophet hat gesagt, gestern am 21. war die Entrückung. Wieso seid ihr noch hier? Zurückgeblieben, ja? Du fragst, warum ich hier bin? Deinetwegen. Damit du nicht so einsam bist. Nicht so allein. Am 21. Mai kommt die Entrückung, hat er gesagt. Und die haben das auch alles schon geregelt, weil viele von denen haben Haustiere. Schafft ihr, allein wegen der Entrückung schafft ihr kein Haustier an. Okay, weil was macht das Tier denn? Du glaubst doch nicht, dass du die Hundeleine hängst und der baumelt hinterher Richtung Himmel. Nein, nein, nein. Das funktioniert nicht. Der Wuppertaler sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Entrückung gestern, nichts ist gewesen. Ach so, und das Gericht kommt am 21. Oktober. Das Gericht. Am 1. Ja. Also, ja, das hat er alles so, er hat das aus der Bibel errechnet. Was sagt Jesus? Er sagt, keiner weiß die Stunde, die Engel nicht, der Teufel nicht. Ich weiß es nicht mal, sondern nur mein Vater im Himmel. Niemand anders weiß es. Also, entschuldige bitte, da muss ich auf so eine Pups-Prophetie wirklich nicht achten. Aber die Mitglieder dieser Gruppierung, die haben sich natürlich Sorge gemacht um ihre Haustiere. Und das gibt ein Unternehmen, so ein antichristliches Tierhilfsunternehmen, ewiges Tier oder was weiß ich übersetzt in der Art. Auf jeden Fall haben die mit dieser Gesellschaft Kontakt aufgenommen und haben schon mal gesagt, wenn wir entrückt werden, unsere Tiere bleiben zurück, könntet ihr euch um die Tiere kümmern? Und dann haben die $135 bezahlt, dass wenn sie dann verschwunden sind, dass die Leute ihre Tiere abholen. Ja, zumindest, sag ich mal, hat die Firma jetzt von allen Klienten $135. Etwas über 90 Euro. Ja. Also verstehe, wir haben das Wort. Wir haben wirklich das Wort, oder? Wir haben doch wirklich das Wort, oder? Haben wir das Wort? Aber die Frage ist, wie passiert es? Wir haben gesagt, meine Integrität, meine Heiligkeit. Ich will heilig sein, wie mein Vater im Himmel heilig ist. Ich will Gott dienen. Ich will Jesus nachfolgen. Wo immer er geht, will ich auch gehen. Und auf einmal, eines Tages, rüttelt es an unserem Haus. Und auf einmal fangen wir an. Wir schauen, ja, der ist zwar verheiratet, sie ist zwar verheiratet. Wie kam ein Pärchen zu mir und sagt, weißt du, Herbert, wir sind beide verheiratet. Aber wir haben damals falsch gehalten. Beide Familien hatten auch schon Kinder. Aber wir sind falsch verheiratet. Wir wollen uns scheiden lassen, weil der Herr hat uns im Gebet klar gemacht, dass wir uns von unseren Ehepartnern trennen müssen, weil Gott für uns eine spezielle Berufung hat. Ja. Gott sei Dank waren sie so gescheit und haben es nicht gemacht und sind heute noch als Familien zusammen. Aber es kommt und es wackelt an unserem Haus. Da kommen Dinge. Und was ist, du hast gesagt, Mensch, seit Jesus in mein Leben gekommen ist, ist Frieden in meinem Herzen. Ah, Friede, so tiefer Friede, so eine Ruhe. Nichts kann mich mehr aufregen. Mich kann nichts mehr nerven. Du nervst mich nicht, das sage ich. Okay. Nichts kann mich mehr nerven. Nichts regt mich mehr auf. Und auf einmal, mitten in deiner Ruhe, mitten im Leben, irgendjemand begegnet dir, tut dir was an, sagt dir was und du merkst auf einmal, dass du anfängst in Rage und im Zorn zu agieren, es wackelt an deinem Haus. Es wackelt an deinem Haus. Was machen wir denn? Jemand kommt und er beleidigt dich. Jemand kränkt dich. Du hast gesagt, okay, jetzt gehöre ich Jesus, ich werde meine Feinde lieben. Ich liebe meine Feinde. Und jetzt kommt jemand und sagt dir vielleicht ein blödes Wort. Der sagt vielleicht, dass du nicht so ganz auf seiner Wellenlänge bist, dass du vielleicht ein bisschen doof bist oder wie auch immer. Diese Person kommt, sie kränkt dich. Ja, wenn ich so aussehe wie du, würde ich nur noch einen Schleier tragen. Oder keine Ahnung, jemand beleidigt dich. Was machst du dann? Du sagst, klar, die Liebe erträgt alles, die duldet alles, sie lässt sich nicht erbittern. Aber auf einmal merkst du, es regt mich auf. Beachte, diese Person ist noch gar nicht dein Feind. Denn was sagt Jesus? Segnet die euch verfluchen, segnet die euch hassen. segnet die, die euch beleidigen und verfolgen. Und nach dem Leben nicht, was diese Person mir angetan hat. Und du schaust zurück und an ihm, ja, es gab mal eine Zeit, da konnte ich das ertragen, da konnte ich das aushalten. Aber irgendwann ist genug, genug. Und jetzt ist genug. Und jetzt werde ich Auge um Auge, Zahn um Zahn wieder Vergeltung schaffen. Es rüttelt an deinem Haus. Es wackelt an deinem Haus, der Sturmturm. Der Teufel will dich wieder rausbringen, dass du wieder ein Hasser wirst, ein Verächter wirst, einer, der nicht mehr liebt, einer, der zurechnet, einer, der Böses zurechnet, einer, der das Böse nicht mehr erträgt. Man kann nicht alles ertragen. Ich bin doch nicht der Putzlappen der Nation, sagen wir dann, und so weiter. Nein, das, nee. Und wir fangen, es wackelt an unserem Haus. Wie kommt es, dass wir fallen? Wie kommt es? Zum einen, ich möchte sagen, es ist wichtig, oder lass mich mal reinwerfen, es hat etwas zu tun mit unserer Beziehung zu Jesus. Ich sagte eingangs, als Gläubige können wir absolut gottlos leben. Anton Schulte, er ist ja inzwischen heimgegangen, dieser begnadete Evangelist, er sagte einmal in einer Predigt, er sagt, Sünde ist nicht, dass du jemand umgebracht hast, dass du die Ehe gebrochen hast oder dass du die Bank ausgeraubt hast, sondern die Sünde ist eigentlich, dass du gottlos lebst. Alles, was wir verkehrt, negativ handeln, darin leben, tun, bezeugt, dass wir in unserem Herzen gottlos sind. Denn Jesus sagt, aus unserem Herzen kommt das hervor, was in unserem Herzen ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, richtig? Aber wir können uns von dem entfernen. Wir können von dem wieder weggehen. Wir können wieder Abstand nehmen davon. Der Salomo sagt in Sprüche 10,25, sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Das ist eigentlich, was Jesus sagte, die Stürme kommen und das Haus, dass der das Wort nicht tut, der es nicht in sein Leben einbindet, diese Person, der Platzregen kommt und das Haus stürzt ein. Und das sagt Sprüche, sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist festgegründet für ewig. Wörtlich heißt es, der Gerechte ist eine ewig bestehende Grundmauer. Sprüche 12,7, es stürzen die Gottlosen und sie sind nicht mehr, aber das Haus des Gerechten bleibt bestehen. Also die Bibel sagt, gottlos, losgelöst von Gott stürzen wir. Losgelöst von Gott fallen wir. Das geht jetzt gar nicht um die Menschen da draußen, sondern es geht nochmal, ich sage, es geht darum, dass wir als gläubige Menschen oder sagen, wir gehören zu Christus, wir können so in unser altes Leben und Verhaltensmuster zurückgleiten, dass wir tatsächlich mit dem Wissen der Religion, mit dem Wissen von Gnade, mit dem Wissen von Gerechtigkeit, mit dem Wissen von Heiligkeit, mit dem Wissen, in ihm haben wir den Sieg, mit dem Wissen, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Mit diesem ganzen Wissen können wir gottlos leben, ohne Beziehung zu Gott. Ohne Beziehung zu Gott zu leben, nennt die Bibel gottlos. Und das bringt die Probleme in unser Leben hinein. Jetzt lasst uns nochmal zurückgehen zu Sprüche 4. Sprüche Kapitel 4, da ab Vers 2, oder den Vers 2. Denn auch uns, wir, uns, auch uns ist gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, da bezieht er sich jetzt auf die, die in der Wüste waren, wo er zürnte oder ekelte. Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Interessanterweise ist dieses Wort Glauben, heißt Pistis. Pistis. Pistis bedeutet, das hebräische Wort, das als Gegenstück, als Entsprechung dazu ist, Emuna, also es hat die gleiche Wurzel wie Amen. Aber dieses Wort Pistis bedeutet Glaube, Treue, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und so in diese Richtung. Also wir haben, jemand schrieb neulich mal ein E-Mail und sagte, Leute, warum steht in der einen Bibel das Wort Pistis für Glaube und andermal steht Treue? Warum steht mal Treue und Glaube? Römer 5 zum Beispiel sagt, wenn wir untreu sind, dann ist er immer noch treu. Da steht aber auch dieses Wort Pistis, Pisteuer und so weiter drin. Also eigentlich könnte man auch setzen, wenn wir gläubig sind, wenn wir ungläubig sind, er ist immer noch gläubig. Man könnte aber auch genauso übersetzen, wenn wir unzuverlässig sind, er ist immer noch zuverlässig. Also dieses Wort Pistis bedeutet, ich sage es mal, Glaube, Treue, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, in Sicherheit sein. Ich weiß, Glaube bedeutet, ich weiß, ich bin in Sicherheit. Glaube heißt, ich bin zuverlässig. Glaube heißt Zuverlässigkeit. Glaube heißt, und das ist, was er hier sagt, es nützte ihnen jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Es verband sich nicht mit Treue. Sie blieben nicht dabei. Sie haben in einem bewegenden Gottesdienst mal entschieden, ja, Jesus, mit dir gehe ich durch dick und dünn. Aber am Montag kam der Sturm und er wackelte wieder am Gebäude. Der Sturm der Trägheit, der Sturm des Ungehorsams, der Sturm von Gottlosigkeit, der Sturm, was weiß ich, von Zornesausbrüchen, der Zorn von unmoralischem Denken und Schauen. Der Sturm kommt am Montag und man wirft alles über einen. Du erlebst das ja so als Pastor jetzt bist du kein Pastor hier heute Abend. Aber du erlebst, jemand kommt nach einer Predigt und sagt, Herbert, von heute an, ich habe es kapiert, von heute an gehe ich gerade meinen Weg durch. Und ich weiß, das ist total ernst gemeint. Ich weiß, dieser Mensch, dieser Bruder, Schwester meint es absolut total ernst. Aber wenn diese Person keine Beziehung zu Jesus pflegt und lebt, dann wird diese Entscheidung wieder versanden, wird untergehen. Und dann erlebe ich manchmal Montag schon, dass ein Rückzieher gemacht, Dienstag, Mittwoch, Herbert, ich habe mich am Sonntag entschieden, ich will diesen Weg gehen, aber ich merke, irgendwie ist das bei mir noch nicht dran. Naja. Es überrascht mich nicht wirklich. Es lässt mich auch nicht ohnmächtig werden. Es lässt mich auch nicht umfallen. Das ist für mich normal, wenn ich es höre. Warum? Wir sind unter dem Eindruck eines Gottesdienstes, einer Botschaft, sagen, ja, ich will diesen Weg gehen. Es ist die Wahrheit, was ich da hörte. Es ist die Wahrheit, was Gottes Geist mir an diesem Abend oder diesem Tag offenbarte. Es ist die Wahrheit. Und dieser Wahrheit werde ich leben und folgen. Und dann versuchen wir, es ohne eine Beziehung zu Jesus aufzubauen und zu pflegen, versuchen wir, krampfhaft das zu leben. Und dann wird es Gesetz und dann wird es Sklaverei. Und dann werden wir wieder mutlos und resignieren. Und dann fallen wir und dann sagen, ich gebe auf, bei mir hat es doch keinen Sinn. Wir versuchen es, allein über diese Gehorsamsschiene zu erreichen, Gott zu gefallen. Und die Bibel sagt, wer Gott nicht vertraut, ihm nicht treu ist, kann Gott nicht gefallen. Steht genug drin in der Bibel. So, und dann wissen wir, ja, und dann haben wir Ausflüchte. Wenn du wüsstest, wie beruflich ich engagiert bin, dann wüsstest du, dass ich nicht so leben kann. Ja, musst du so beruflich engagiert sein? Meine Frage. Genau, das nehmen wir nochmal mit rein. Ich habe heute gelesen in Timotheus. Ja, jetzt muss ich schnell das Kabel reinstecken, weil Laptop sagt, ich brauche Strom. Manchmal leben wir als Gläubige auch. Einfach nur so von Batterie, Ladung zu Ladung. Aber gut. Erste Timotheus, Kapitel 6. Paulus geht da, wie man sich mit Arbeitgebern gegenüber verhält und lebt und so weiter. Dann 1. Timotheus 6, Abvers 3. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, So ist er aufgeblasen, also wenn jemand anders lehrt, und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Also Leute, die ständig zanken und diskutieren, du weißt, diese sind in ihrem Denken verdorben und sind krank an Zänkereien. Und sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist so das Motto, nach dem Marita und ich seit Jahrzehnten leben, seit wir Gott dienen. Wir hätten beruflich guten Erfolg haben können, finanziell viel Gewinn haben können. Aber um des Reiches willen entschieden wir uns mal und sagen, solange wir Essen und Trinken haben, ist es genug. Und wir wollen unsere Zeit und alles, was wir sind, in Gottes Reich und in Menschen investieren. Die aber reich, Vers 9, die aber reich werden wollen, also viel Geld verdienen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Und in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Unvernünftig heißt einer, der seine Begierden oder seine Wünsche nicht steuert. Du kannst deine Lüste, deine Begierden auch steuern. Du kannst sagen, das will ich oder das will ich nicht. Du hast die Kraft Gottes bekommen, du kannst das also steuern. Und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Am Anfang sagt Paulus, dies lehre mit allem Nachdruck, mit aller Entschiedenheit, dass die Leute nicht in erster Linie in dieser Welt sind, um Geld zu verdienen. Sondern das, was Jesus sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und er sagt hier, warum sagt er das? Ist Gott gegen Geld? Nein, er sagt, mein ist Silber und Gold. Gott sagt, ich bin auch euer Versorger. Petrus sagt, Herr, wir haben alles verlassen, was wird uns denn jetzt dafür? Der Herr sagt, niemand verlässt um des Reiches Gottes willen Häuser, Äcker und so weiter, der es nicht in dieser Welt hundertfältig wiederempfangen, nämlich an Kleidung, an Essen an und allem. Gott sagt, du empfängst es jetzt in dieser Zeit wieder. Alles, was du zum Leben brauchst. Und das geht so. Ich denke daran, die ganzen Jahrzehnte, die Marita und ich Gemeinde gebaut haben. Dann haben wir eine Gemeinde aufgebaut, dann hatten wir sie damals wieder abgegeben. Das hieß, um die neue aufzubauen, musste ich mir natürlich einen Job holen oder Marita. Marita hat dann teilweise geputzt. Warum hat sie geputzt? Ganz einfach Putzstelle angenommen, damit wir die Miete der Gemeinde bezahlen konnten. Neugründung von Gemeinde. Ich habe gearbeitet, wir haben gearbeitet. Und wenn das dann wieder wuchs, da hat die Gemeinde gesagt, Leute, ihr solltet das aufhören. Und jetzt wollen wir sehen, dass wir uns um euch kümmern. Und dann haben wir, dann war es. Es war manches Mal eben nur, um die Miete zu bezahlen. Aber Gott hat versorgt. Er war der Versorger. Weil er hat gesagt, niemand verlässt um des Reiches willen Dinge und wird es nicht empfangen. Aber hier sagt die Vers 10, die Wurzel allen Böses ist Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind. Der berufliche oder der Kitzel des beruflichen Erfolgs kann mich von meiner Berufung wegbringen. Dass man abirrt von seiner Berufung, die einem Gott gegeben hat. Aber schau mal, er sagt hier, eine Wurzel des Bösen ist die Geldliebe. Nicht, Geld ist eine tolle Sache. Spätestens wenn du es brauchst, dann weißt du es. Nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Manche Leute werden durch ihren Job krank gemacht. Sie werden ihrer Freizeit beraubt, ihrer Gesundheit beraubt, ihres schönen Lebens beraubt, eines glücklichen Lebens beraubt. Ständig ist die Knute der Firma, des Chefs, des Treibers in deinem Nacken. Und du sagst, wie lässt Gott das zu? Gott lässt es nicht zu, du lässt es zu. Gott sagt, wie lange willst du das noch machen? Wie lange willst du dich noch fertig machen lassen? Zum Beispiel. Und du musst das angucken. Du musst sagen, weil es wird dich durchbohren. Dann hast du Schmerzen. Mit vielen Schmerzen durchbohren sie sich selber. Warum? Weil das ist dieser Stress, diese Herausforderung. Ich kenne eine junge Frau. Sie hat in einer Bank gearbeitet. Und diese junge Frau, sie hat also Fremdsprachensekretärin gelernt, sollte also Chefsekretärin werden. Dann hat sie das also umgeändert oder innerhalb der Firma wurde sie von einer anderen Abteilung abgeworben. Die sagt, Mensch, die Frau ist gut, die nehmen wir, die wollen wir. Und dann haben sie die genommen und in der Abteilung waren so das Pensum der Dinge, die gemacht wurden oder die der einzelne Angestellte zu erledigen hatte, waren so 35 bis 40 Aufträge. Mehr schaffte man nicht. Also wenn jemand hochkam, schaffte er es vielleicht mal auf 40. Aber diese junge Frau, sie hat gesagt, man kann mehr schaffen. Und sie schaffte mehr. Innerhalb kurzer Zeit brachte sie auf 50 am Tag, innerhalb kurzer Zeit auf 70, innerhalb kurzer Zeit auf 90. Sie brachte es schließlich auf 140 Aufträge am Tag. Aber weißt du, sie war geschlagen, gepeinigt und durchbohrt. Nachts im Bett lag sie und knirschte mit ihren Zähnen, so dass sie eine Knirschschiene bekommen musste, weil die Zähne kaputt gingen. Die Kulis und die Bleistifte waren abgenagt und zerkaut. Und sie war voller Schrecken und voller Ängste und voller Panik. Ja, sie hatte einen neuen Standard erreicht oder geschaffen, eine neue Messlatte in ihrer Firma, in dieser Bank gelegt. Aber die Bank sagte, also sie hat recht, es ist zu schaffen. Von Ihnen erwarten wir in Zukunft, dass diese Messlatte gehalten wird. Und wir werden durchbohrt von Schmerzen, von schlaflosen Nächten. Und wir leben außerhalb von dem, was Gott will. Da muss ich sagen, da ist es doch lieber zu sagen, haben wir Essen und Trinken, haben wir Kleider und Essen und Trinken, dann ist es genug. Denn wir sind mit nichts, Vers 11, du aber Mensch Gottes, flieh diese Dinge, flieh. Lass dich nicht von deinem Job tyrannisieren, fliehe, hau ab. Was sagt die Bibel? Fliehe die Lüste der Jugend, fliehe. Und du hast ein reines Leben bekommen, du warst mit Jesus voll im Guten. Und auf einmal kommt die sexuelle Begierde, auf einmal kommen die Begierden dieser Welt, auf einmal kommt wieder die Lust auf ja beruflicher Erfolg, das ist es. Auf einmal kommt es und du sagst ja, und das rüttelt an deinem Haus. Das will dich zum Einsturz bringen, dass dein Glaube, dass du vom Glauben, wie er hier sagt, abirrst. Denn du wirst nicht plötzlich sagen, wow, super Job, Halleluja, der Herr segnet mich, preis dem Herrn. Oh nein. Du wirst in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht über Jahre, du wirst durchlöchert werden, du wirst durchbohrt werden. Und du wirst in dieser Zeit deinen Glauben verlieren, du wirst abirren vom Glauben und du wirst nicht mehr wissen, wozu du berufen bist. Und eines Tages bist du eine alte Frau, ein alter Mann und du wachst auf und sagst, wozu habe ich überhaupt gelebt? Aber nicht für das Reich Gottes. Das sind die. Und das musst du klar machen, du musst entscheiden, will ich mir genügen lassen mit Kleidung, Essen und Trinken oder will ich Erfolg? Aber wenn du Erfolg willst, dann wird das sicherlich nicht ohne Schmerzen, ohne Herausforderungen und ohne Durchbohren deiner Seele und deines Lebens gehen. Du aber, Mensch Gottes, flieh diese Dinge, strebe aber wonach? Nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Ausharren, also Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpf nicht dauernd in deiner Firma, mit deiner Firma. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast. Ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Was hast du denn mal bekannt als gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen? Erinnerst du dich an die Zeit, als du sagst, all for Jesus, all for Jesus. Alles, allem, Streben, Hoffnungen übergebe ich dir in deine Hand. Aber der Sturm des Erfolgs und der Sturm der Geldliebe, er fängt an deinem Gebäude zu rütteln. und du hast keine Zeit mehr für Gott gehabt. Du konntest nicht mehr das Wort Gottes oder hast nicht mehr das Wort Gottes dich damit verbunden. Und dann brachst du ein. Und viele haben über diesen Weg, und ich kenne Leute aus den verschiedenen Berufsbranchen. Sie sind jetzt in Rente gegangen, manche sind kurz davor. Aber sie sind todunglückliche Menschen und sie sagen, ich habe umsonst in dieser Welt gelebt. Ich habe mich niemals investiert in das Reich Gottes. Ich habe mich niemals investiert in Menschen. Ich habe das nie getan, weil meine Priorität war eben eine andere. Und das Reich Gottes ist an einem vorbeigerauscht. Interessanterweise, auch wenn wir, ich gehe nochmal 1. Petrus 4,2 nochmal rein. Das ist sehr interessant. Die Worte, also dem Volk Israel, all das Gute, der Mose war ein fantastischer Prediger. Ich meine, er sagt, ich kann nicht reden, aber der Hebräerbrief oder Neue Testament sagt, ich glaube, es ist der Hebräerbrief, sagt, er war ein Mann von mächtigen Worten. Der konnte Reden halten, der war ja ausgebildet als Staatsführer. Er war ja Sohn der Tochter des Pharao. Ja, er war ein gebildeter Mann. Und dieser Mose predigte. Er hat, aber jetzt schau mal, es nützte jenen, das Gehörte nützte ihnen nichts, weil sie es nicht mit dem Glauben verbanden. Interessant, ich habe das mal nachgeschaut heute. Kommt ihr beide mal her. So, also, das ist der Glaube und das ist das Wort. Also hier steht meine Predigt. Und hier steht die Person, die sagt, das glaube ich, was der sagt. Was der sagt, glaube ich. Und dieses Wort ist da. Und jetzt sagt ihm, das ist gut. Schön, das Wort ist schön anzusehen. Es ist ein wunderbares Wort. Es erbaut dieses Wort. Oh, Halleluja für dein Wort, Herr. Oh, gepriesen seist du für dein Wort. Eher vergeht der Himmel und die Erde, aber dein Wort wird nicht vergehen. Das kann man, glaubt man. Das glaubt, der glaubende Mensch glaubt das. Und ja, und dann sagt dieses Wort, mit meinem Gott werde ich über die Mauern springen. Das ist das Wort. Und der Glaubende sagt, das glaube ich. Und dann sagt, da kommt der Feind und will uns angreifen. Und der Glaube sagt, ich habe das Wort, in ihm haben wir den Sieg. Das ist das Wort. Und dann kommt der Feind und schubst und macht an dem Gläubigen rum. Und der Gläubige sagt, ich kann es nicht verstehen, ich glaube doch, dass ich den Sieg habe. Ach, du bist ja unwandelbar, du stehst ja fest. Ne? Das Wort steht fest in Ewigkeit, okay? Also, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Je mehr ich kämpfe, umso mehr entferne ich mich von all dem, was ich gehört habe. Warum? Es steht geschrieben, es nützte ihnen nichts, weil die, die es hörten, es nicht mit dem Glauben zusammengebunden haben. Wenn du eine Predigt hörst, dann musst du hergehen und sagen, von heute an werden wir zusammenlaufen. Da steht, zusammenbinden. Und du sagst, ich werde, egal welcher Umstand kommt. Und dann kommt der Feind und attackiert dich. Und sagst du, nein, ich bin in Sicherheit. Der Herr ist meine Kraft und er ist mein Schild. Und dann kommt der Feind und dann kommt der Sturm. Und dann wackelt der Sturm an dem Gebäude. Aber du sagst, ich halte mich am Wort. Zusammengebunden. Das heißt, ich lasse mich von dem Wort nicht mehr wegbringen. Und das heißt, diese Person lässt sich vom Wort leiten. Sie ist zusammengebunden. Sie hat entschieden, ich bin mit dem Wort zusammengebunden. Und wo immer das Wort mich hinleitet, da gehe ich hin. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich folge dem Wort. Ich folge nicht den Unzulänglichkeiten des Lebens. Und das Wort sagt, reg dich nicht auf. Und sagt, ja, ich werde mich nicht aufregen. Aber das geht nur, wenn wir uns mit dem Wort verbinden. Wir müssen uns mit dem Wort eins machen. Das ist wie ein Fleisch werden. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und wenn ich mich nicht verbinde mit dem Wort, dann bin ich haltlos. Und er sagt, und das ist, was hier steht. Da steht wörtlich, sie müssen es zusammenbinden. Der David und der Jonathan, da heißt es, dass sie sich lieb hatten. Und dann verbanden sie ihre Seele miteinander. Sie gingen also in eine seelische Einheit zusammen, aus der sie sich nicht mehr lösten. Und das ist dieses, wir müssen uns zusammenbinden. Und je doller der Sturm ist, umso mehr binden wir uns zusammen. Und sagen, umso mehr werde ich mich binden an das Wort. Dein Wort ist ja mein Halt und meine Kraft. Und dein Wort ist meine Speise. Und wir lassen das Wort nicht mehr los. Wir bleiben am Wort. Und je älter du wirst, je länger du folgst, umso mehr Wickel des Wortes kommen um deinen Arm. Und du sagst, wir gehören zusammen. Und das Wort geht und dann spricht es mit dir. Wenn du dich mit dem Wort zusammenbindest, bist du nicht mehr allein. Denn das Wort ist ja rum wieder auch Jesus. Er ist das Logos. Er ist das Wort. Das heißt, mit dem Wort verbunden zu sein, heißt mit Jesus verbunden zu sein. Das heißt, ich folge dem Wort. Wenn das Wort sagt, fluche nicht, fluche ich nicht. Wenn das Wort sagt, der hat dich beleidigt, segne ihn. Der hat dich verflucht, segne ihn. Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm E605, oder? Dann gib ihm zu essen. Bring ihn nicht um. Das Wort sagt alles. Das Wort sagt, wie ich mich verhalte, wie ich lebe. Aber all das, wenn wir keine Beziehung zu Jesus im Alltag pflegen, wird es für uns ein Gesetz. Ich muss mich daran halten, aber dann sind wir nicht verbunden. Dieses Verbinden mit dem Glauben heißt, ich entscheide mich selbst freiwillig, ich binde mich an das Wort. Und wenn geschrieben steht, fliehe die Begierden, wenn da steht, fliehe der Geldgier, wenn es geschrieben steht, fliehe all diesen Dingen, dann sage ich, ich fliehe, ich mache mich eins mit dem Wort. Ja, vielleicht ist das ja nicht für mich gemeint mit diesem Fliehen. Doch, es ist für dich gemeint. Flieh, flieh, flieh. Das Wort sagt, flieh. Hau ab, nimm die Beine in die Hand und lauf. Vor 4 Wochen habe ich gepredigt. Flieh, lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Es geht um dein Leben. So, und so sind, wir müssen uns, es nützt uns nichts, wenn du nur die Predigt hörst und dich nicht mit dem Wort zusammenbindest und sagst, vom Wort lasse ich nicht mehr, was das Wort sagt, das lebe ich, darin laufe ich, das gehe ich, das spreche ich, das tue ich, das atme ich, das esse ich, das trinke ich, was immer das Wort sagt, ich laufe mit dem Wort. Wenn wir das nicht tun, wird der Sturm kommen und unser Gebäude stürzt ein. Und somit sind wir gebunden an das Wort. Und wir halten zusammen und sind, bis der Herr wiederkommt, im Glauben und Wort miteinander verbunden. Ja, jetzt sieht das ja schon fast schon aus wie bei einer Hochzeit hier. Okay. Es nützte ihnen nichts. Es nützte ihnen nichts. Was ich mit dem Wort verbinde, Hebräer 4, Vers 2. Denn es nützte ihnen nichts. Weil bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbanden. Eigentlich heißt es, die das Hörende verbanden sie nicht mit dem Glauben. Natürlich können wir, wie die beiden das jetzt auch machen, uns auch wieder vom Wort lösen. Und dann gehen wir wieder unser Ding. Und machen unser Ding. Okay. Schnell noch 2 Verse schmeiße ich uns hier rein. Kolosser 1,21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt und in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und um euch, beachte, er hat uns versöhnt, heißt es hier, er hat euch versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos, unsträflich vor sich hinzustellen. Beachte, diesen Vers kennen wir doch zur Genüge. Der Herr hat mich berufen, er hat mich versöhnt, unsträflich, heilig, tadellos wird er mich vor sich hinstellen. Das ist der Vers. Wir müssen die Bibel zusammenlesen. Was sagt denn der nächste Vers? Der nächste Vers sagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst. Die haben sich wieder abbringen lassen gerade von ihrer Bindung. Sofern ihr euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also er sagt, er hat uns versöhnt, durch sein Sterben, durch sein Leiden, um uns, sagt er, heilig, tadellos, unsträflich vor sich darzustellen. Das funktioniert aber nur, sagt er in Vers 23, sofern wir im Glauben gegründet bleiben, solange wir uns mit dem Wort verbinden, solange wir uns mit dem Wort verbinden. Wenn wir das Wort verlassen, kann er uns nicht heilig hinstellen, kann er uns nicht tadellos hinstellen, kann er uns nicht in diese Position bringen, kann er nicht tun, weil die Bedingung ist, dass wir uns gründen lassen, dass wir sagen, ich nehme das Wort. Deshalb sagt die Bibel, das Wort soll nicht von deinem Munde weichen. Da bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dass ich von meiner Bekehrung an habe ich Bibelverse auswendig gelernt. Und ich lerne heute auswendig, 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 auswendig. Weil das Wort ist meine Kraft. Das Wort ist mein Leben. Das Wort ist mir die Energie im Alltag. Das Wort ist mir meine Hilfe und meine Stütze im Alltag. Und wenn ich es nicht kenne, kann es mich nicht stützen. Und wenn ich im Alltag bin und in Situationen gerate, dann kann der Heilige Geist mich erinnern an das, was ich gelesen und gelernt habe. Und dann weiß ich, das Wort sagt zu diesem Punkt, wie ich mich entscheide und gehe, sagt das Wort ihm. Sofort verbinde ich mich mit dem Wort und fange an, das zu tun, was das Wort sagt. Und so werde ich bewahrt vor dem Straucheln. So bleibe ich heilig. Kommen wir in Tadellosigkeit hinein, um mal diesen Vers zu nehmen. Wenn wir uns aber nicht verbinden mit dem Wort, wird es nicht funktionieren. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen fest gegründet sein in Jesus. Wir müssen Beziehung, wirklich Qualität mit Jesus verbringen. Es geht nicht um Quantität, es geht nicht um die Menge. Ich habe jetzt heute 5 Kapitel gelesen, das muss ja jetzt genug sein. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, du hättest nur einen Vers gelesen und ihn auswendig gelernt. Wir sind immer auf Leistung. Wir fliehen scheinbar manches Mal die Beziehung. Noch ein Vers in 1. Korinther 15, 1 und 2. Ich tue euch aber, Brüder, also ihr Schwestern könnt einen Moment entspannen, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, durch das ihr auch errettet werdet. Und jetzt, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Man kann also vergeblich zum Glauben kommen. Und der Großteil der Leute, die in unserem Land zur Bekehrung geführt werden, bei all unserem Eifer, bei all unserer Mühe, sie sind nach wie vor verloren. Also wenn wir in die Fußgängerzone gehen und dort Go-Team Straßenkirche unterwegs ist und du sprichst mit Leuten und 20 Leute bekehren sich und sagen, ja, ich nehme Jesus auf, aber du siehst sie niemals in der Gemeinde, dann sind sie keine Bekehrte. Ich meine nicht unbedingt in unserer Gemeinde, manche können ja auch in eine andere Gemeinde gehen. Aber in der Allianz, wir haben dann manchmal, oder die Brüder, wo wir mit den Gemeinden im Team zusammengearbeitet in der Stadt, wir haben gesagt, wie viele Leute haben sich aufgrund gewisser Aktionen gemeldet? In einer Aktion, die wir hatten, du musst dir überlegen, 4 Gemeinden miteinander haben wir gearbeitet, 4 Gemeinden und in 2,5 Tagen oder knapp 2 Tagen, 80 Leute haben eine Entscheidung für Jesus auf der Straße getroffen. 80 Leute. Und wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben versucht, die Leute anzurufen. Wir haben sie aufgrund ihrer Entscheidung, die sie getroffen haben, auch in der Stadt und auf der Straße, wir haben sie angesprochen und versucht, können wir irgendwie ihnen helfen, auch im Glauben stehen, oder brauchen sie Hilfe, oder wie auch immer, oder mit Kontakt. Also wir haben Gespräche. Aber nein, das war an dem Tag so. Das war von diesen über 80 Leuten, die eine Entscheidung auf der Straße getroffen haben, ist in den Darmstädter Gemeinden nicht eine einzige Person gelandet. Das heißt, sie sind alle unbekehrt und alle auf dem Weg zur Hölle. Nur wenn wir festhalten, wenn wir festhalten, wenn wir festhalten. Wenn ein Mensch sich richtig zu Jesus bekehrt, bekehrt er sich zur Gemeinde. Ich sage immer, wer nicht in die Gemeinde integriert ist, da ist ein Nachholbedarf an Bekehrung. So, er sagt hier ganz klar, durch die ihr errettet wurdet. Nochmal, ich aber, Brüder, ihr Schwestern seid ja jetzt gut aus dem Schneider. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht. Hier sind sogar Leute, die stehen. Durch das ihr auch errettet wurdet. Ja, sind auch. Wenn ihr festhaltet mit der Rede, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Er sagt also, ihr habt einen Stand eingenommen und das haben wir auch. Manches Mal sind Leute auch, sie bekehren sich, kommen auch eine Zeit in eine Gemeinde, ob nun hier oder eine andere, aber sie bleiben nicht in der Gemeinde. Sie gehen dann wieder ihren eigenen Weg. Das sind natürlich keine Bekehrten. Die sind genauso auf dem Weg der Gottlosigkeit und Verlorenheit wie andere auch. Bekehrung ist immer auch eine Bekehrung zur Gemeinde, denn Jesus sagt in seinem Wort, wir sind berufen zur Gemeinschaft der Heiligen. Also wir müssen uns gründen in dem Wort Gottes. Wenn du zum Beispiel hörst, du hast Probleme mit Minderwertigkeit. Ich bin nichts, ich taug nicht, ich hab nicht, es wird bei mir ist. Und jetzt hörst du, und da gibt es im Internet wunderbare Predigten, die ich gehalten habe, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind und dass wir allein durch den Glauben Jesu Christi gerechtfertigt worden sind, ohne unser Zutun. Die gibt's ohne. Und wenn du jetzt weißt, du bist ein Mensch, der in Minderwertigkeit geprägt ist, aufgrund der Erfahrung, mir ging es so, mit dem, was ich erlebt habe als Kind, es war so schlimm, es war so grauenvoll. Ich sag dir es schon mal, mein Vater, der hat immer einen Grund gesucht, um mich zu verprügeln. Als kleines Kind mich im Stall angebunden, ausgepeitscht und all diese. So, ich habe Dinge erlebt, wo man sagt, Mensch, du bist kaputt. Aber als Jesus in mein Leben kam, dann las ich in der Bibel von Vergebung. Dann las ich von Wiederherstellung. Und nach meiner Bekehrung war der erste Schritt, den ich tat, habe meinen Papa angerufen, der gottlos war, genau wie vorher. Und habe gesagt, Papa, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und weißt du, Papa, ich weiß, ich bin dir so oft kein guter Sohn gewesen. Und habe dich sicherlich auch manchmal gereizt, wie immer. Würdest du mir bitte vergeben, was ich dir angetan habe? Ich war auch nicht besser. Das war nicht der Punkt. Meine Hinwendung zu Jesus brachte mich dazu, sofort Versöhnung zu suchen. Das war eine Bekehrung, verstehst du? Echt. Da bin ich hin. Und dann hat sich das Klima geändert, obwohl mein Vater sich erst Jahrzehnte später bekehrt. Inzwischen ist er ja bei Jesus. Gott sei Dank ist er dort angekommen und ist nicht verloren gegangen. Er war lange widerspenstig. So, aber verstehst du, was ich meine? Dieses Bekehrung löst was aus. Aber es kann, wir können uns auch wieder von dem lösen, so wie von dem Band, wie ich euch zusammengebunden habe. Man kann sich lösen und man kann wieder in das Alte zurückfahren. Was sagt die Schrift? Paulus sagt zum Beispiel von einem seiner Mitarbeiter, der gehörte zu seinem Gemeindegründungsteam, der Demas. Demas hat mich verlassen und diese Welt wieder liebgewonnen. Der wurde wieder ungläubig. Mitarbeiter von Paulus. So, also der hat mich verlassen. Das kann passieren, wenn wir uns nicht an Jesus binden, wenn wir uns nicht ans Wort binden, wenn wir uns nicht ans Wort gründen. Und es nützt uns nichts, der Glaube nützt uns nichts, wenn er nicht in einer intimen Verbindung mit Jesus ist. Es gibt nichts Wichtigeres auf dieser Welt, als eine persönliche Beziehung mit Jesus zu pflegen. Eine persönliche mit Jesus zu pflegen. Wenn ich eine persönliche Beziehung mit Jesus pflege und dann kommt das Wort und das Wort sagt, Herbert, da bist du jetzt nicht so ganz richtig. Oh, dann sage ich, da ich mich ja mit dem Wort auch verbinde und das Wort für wahr halte, dann sage ich, Herr, du hast recht, diesen Punkt, das erlaube ich mir nicht. Wie gut, Herr, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das ist, weil ich den Herrn liebe. Aber wenn jemand losgelöst, gottlos von Gott lebt, auch wenn du in Sprachen redest, spielt ja keine Rolle, kann man auch gottlos sein. In der Zeit, im ersten Jahr, als ich dann paar Monate abgefallen war vom Glauben, konnte ich weiter in Sprachen reden. Bei Gottes Gaben und Berufungen gereune ich nicht. Konnte ich trotzdem weiter, hat damit nichts zu tun. Aber du kannst, wenn du jetzt in deinem Herzen gottlos bist, in deinem Herzen gespalten bist, und dann kommt das Wort und sagt, nichts darf man mehr. Immer muss man sich zurücknehmen. Man darf das nicht, man darf jenes nicht. Das ist die Sprache, wenn wir so anfangen zu reden, dann sollten wir Alarm schlagen, denn dann sagt unser Herz, hallo, du bist gerade schon auf dem Weg in Gottlosigkeit. Dein Weg ist nicht mehr Intimität, dein Weg ist in Gottlosigkeit. Ich muss, ich soll, ich darf nicht, ich kann, ich würde gern, ich darf nicht. Also diese ganze Verbot, das heißt, in meinem Herzen ist Gottlosigkeit. Aber das Herz, das mit Jesus verbunden ist, sagt, Herr, ich tue deinen Willen so gern. Weil ich weiß, Herr, deine Worte sind Leben. Ich weiß, Herr, deine Wege sind Wege des Lebens. Herr, ich weiß, alles Gute kommt von dir. Singen wir das nicht in Chorussen? Alles Gute kommt von dir. Jede vollkommene Gabe, jedes vollkommene Geschenk, alles kommt vom Vater. Alles kommt vom Vater, das Gute. Und ich will vom Wort erneuert werden, Römer 12, 2, erneuert euch in deinem Denken, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Herr, das will ich erkennen, was ist gut. Mein beschränkter, verdrehter Verstand hat mir vorgemacht, das wäre gut. Und jetzt lese ich im Wort, das ist nicht gut. So muss ich mich entscheiden. Mein verdrehter Verstand, hat er Recht oder das Wort Recht? Weil ich aber Jesus liebe und ihm vertraue. Ich glaube an Jesus. Dass ich vertraue ihm. Meine Zuversicht ist in ihm. Ich bin ihm treu. Ich hänge an ihm. Und was warten wir noch für Worte? Bei ihm weiß ich, bin ich in Sicherheit. Und er ist absolut glaubwürdig. Glaube, Pistis, bedeutet Glaubwürdigkeit, Treue. Egal, ich verstehe es auch nicht. Jetzt soll ich, du liest im Wort vielleicht etwas und sagst, kann ich nicht verstehen, warum ich das jetzt tun sollte. Oder ich kann das noch nicht begreifen. Ja, müssen wir das dann rausschmeißen? Nein, meine Haltung von jeher über die Jahrzehnte ist, wenn ich was nicht verstanden habe, dann habe ich in der Bibel gelesen und da sage ich beim Lesen, sage ich, Herr, das verstehe ich jetzt nicht. Aber da es von dir, da es in deinem Wort ist, Herr, hat das eine Bedeutung und dann ist das wahr und dann ist das wichtig. Herr, ich verstehe es nicht, aber jetzt schon erkläre ich, Herr, dass ich das annehme und für mich bejahe. Wenn jemand daneben gewesen wäre, hätte gesagt, Herbert, du bejahst etwas, was du gerade nicht kapiert hast. Versteh mal, ich muss Gott nicht verstehen. Ich muss ihm treu sein, ihm gehorsam sein. Er ist zuverlässig. Und wenn ich in meiner Bibel etwas lese, was ich nicht verstehe, oder was ich denke, dass, naja, kann man das wirklich so sehen? Dann sage ich, mein Gott sieht es so, also sehe ich es auch so. Ich kann es im Moment nicht begreifen und verstehen, aber Herr, ich akzeptiere es für mein Leben und ich danke dir, du wirst es mir erklären. Manches Mal, wenn ich in Eile gewesen bin, da habe ich was gelesen, dann bin ich über Dinge gestolpert. Oh, sage ich, Herr, das ist interessant. Das habe ich noch nie so gesehen, da bin, wo ich jetzt drüber gestolpert bin. Aber ich habe keine Zeit. Herr, ich erkläre dir, ich akzeptiere das schon mal, was ich da gerade gelesen habe. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber ich akzeptiere es schon mal, was geschrieben steht. Und Herr, wenn ich nachher Zeit habe, werde ich mich hinsetzen und werde das bearbeiten und lesen. Ich muss nicht alle Dinge kapieren. Ich muss vertrauen. Glaube heißt, ich vertraue Gott, weil der zuverlässig ist, weil er treu ist. Und Glaube heißt, ich bin auch treu. Gott ist treu, ich bin treu. Gott ist zuverlässig, ich bin zuverlässig. Das ist Glaube. Gott ist meine Sicherheit und ich kann mich bei ihm in Sicherheit bergen. Und Gott kann sich mit Sicherheit drauf verlassen, auch wenn ich Dinge nicht verstehe. Herr, ich folge dir. Sie folgten dem Lamme, wo immer es hinging, und sie liebten ihr Leben nicht bis in den Tod. Sie haben den Feind überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. Und folgten dem Lamm, wo immer es hinging, haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wir müssen nicht alle Dinge verstehen. Ich muss nicht alle Dinge verstehen, denn dann wäre ich Gott. Aber ich kann Gott vertrauen. Und wenn er sagt, das steht da geschrieben. Und ich sage, Mensch, Paulus, Petrus sagte, Paulus hat manchmal Dinge geschrieben, sind schon schwer zu verstehen. Nur weil sie schwer zu verstehen sind, muss ich sie ja nicht ablehnen. Da Gott es gefallen hat, es in seinem Wort als in den Kanon seiner Schriften aufzunehmen, ist das erstmal für mich Wahrheit. Ganz verbindliche Wahrheit. Und dann gehe ich, Herr, ich habe es nicht verstanden, aber ich nehme es. Ich wiederhole mich. Herr, ich habe es nicht verstanden, aber ich nehme es schon mal. Es ist die Wahrheit. Wenn du es sagst, ist es so. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen. Wir stellen Gottes Wort nicht in Frage. Ich verbinde mich mit dem Wort. Ich binde mich zusammen. Und das ist dann das Geheimnis des Erfolgs in deinem alltäglichen Leben. Und dann wirst du auch nicht verwirrt. Wenn wir aber anders uns ausrichten, beruflichen Erfolg, all diese Dinge, dann werden wir in unserem Denken davon erfüllt. Und schließlich werden wir abirren von unserer Berufung und von unserem Glauben und nicht mehr laufen in dem, was Gott will. Ich wiederhole mich. Und dann wundern wir uns, wieso, Gott hätte mich doch noch schubsen können. Ja, Gott hat in deiner persönlichen Zeit zu dir gesprochen. Du hast gesagt, naja, hast es übergangen. Dann hast du vielleicht eine Prophetie sogar von jemandem gekriegt, sagt, hey, ändere deinen Kurs. Dann haben deine Leiter dir vielleicht gesagt, Mensch, du bist auf falschem Kurs, du solltest das ändern. Du hast es immer, immer und immer wieder ignoriert, beiseite geschoben. Gut, oder, das ist ja die häufigste Methode bei Christen, will ich nochmal drüber nachdenken. Und dann sagst du es im nächsten Monat nochmal irgendwie, ja, werde ich mal drüber nachdenken. kommt es in einem Jahr, oh ja, werde ich drüber nachdenken. Und manche liegen dann im Grab mit klapprigen Zähnen und denken immer noch nach. Aber dann ist schon in einer anderen Sphäre. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich werde Gott gehorchen. Ich werde ihm gehorsam sein. Ich muss nicht alles verstehen. An dem, was er litt, Jesus, lernte er gehorsam. Und war so ein gewaltiges Zeugnis für den Vater im Himmel. An dem, was er litt. Verbinde dich mit dem Wort. Das Wort, das gehörte Wort. Wie viele Predigten hast du im Internet gehört, mein lieber Bruder, Schwester? Wie viele Predigten hast du gehört in deiner Gemeinde? Auch ihr, wie viele Predigten habt ihr gehört? Es ist an der Zeit, dass du dich jetzt zusammenbindest mit dem Wort. Wenn du wirklich erfolgreich, segensreich deinen Weg gehen willst mit Jesus, musst du dich mit dem Gehörten verbinden. Wenn du Minderwertigkeit hast und du hörst, und dann sagt die Schrift, du bist wertvoll und angenehm in meinen Augen, du bist postkostbar in meinen Augen. Was mache ich? Dann kommen sie, oh, ich bin nichts wert. Aber nein, du hast die Predigt gehört. Ich bin wertvoll, ich bin kostbar. Und du gehst und verbindest dich mit dem Wort und sagst, ich bin wertvoll und bin kostbar. Dein Hirn sagt, du willst kostbar sein, guck doch mal, du warst 30 Jahre unkostbar. Aber du sagst, nein, ich bin jetzt auf neuem Kurs, ich bin kostbar und ich bin wertvoll und ich bin angenommen in dem Geliebten. Das Hirn sagt, noch nie hat dich jemand angenommen. Und du sagst, er hat mich angenommen und ich bin wertvoll und ich bin kostbar. Wir verbinden uns mit dem Wort, wir lassen uns das nicht nehmen. Was wir gehört haben, lassen wir uns nicht mehr klauen. Verstehst du? Du kommst und sagst, Mensch, ich war ein reiner, heiliger Mann, eine reine, heilige Frau. Und auf einmal hast du wieder allerlei Lüste und Begierden. Und du sagst, oh, was ist los? Du kannst hergehen und sagen, ich bin zur Heiligkeit berufen. Und ich bin ein heiliger Mann, ich bin eine heilige Frau. Und du verbindest dich mit dem Wort. Ich habe Sieg und meine Gedanken sind rein. Oh Herr, danke, dass du meine Gedanken belegst. Und du verbindest dich mit dem Wort. Und sagst, alle Unreinheit lege ich ab, alle Fleischlichkeit lege ich ab. Wir verbinden uns mit dem Wort, weil das Wort sagt, schmeiß das raus, leg das ab, tu das weg. Ich verbinde es mit dem Wort. Aber dann sagt die Begierde, die Lust, das wäre aber so toll. Und das Wort sagt, es bringt dich um. Begierde sagt, es wäre aber toll. Gottes Wort sagt, das bringt dich um. Es wäre aber trotzdem toll. Was bringt dich um? Und du musst eine Entscheidung stellen. Wenn du sagst, okay, ich bin halt Christ, man darf es ja nicht. Also wenn ich kein Christ wäre, dann würde ich das so machen können. Aber jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich es nicht machen. Weißt du, in deinem Herzen hast du es schon getan. Und wenn du es nicht ausräumst, wird der Tag kommen, an dem du es in der Tat sichtbar vor aller Menschen Augen tun wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Immer. Ich bin wirklich, ich sag's ja immer wieder, über 30 Jahre, seit 1977 im Predigtdienst. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe nicht nur zig, sondern hunderte von Katastrophen gesehen. Und ich habe auch immer gesehen, wie mein Leben an Grenzbereiche kam und von Kraft und Hingabe. Und dann wusste ich, jetzt hängt mein Herz nicht mehr ganz an Jesus. Das Erste, was ich muss zurück zu Jesus. Sofort zurück zu Jesus und Gemeinschaft mit ihm suchen. Wieder mich mit ihm befassen. Und dann, er ist unsere Stärke, richtig? Und dann werden wir wieder stark. Und dann können wir auch widerstehen. Und dann können wir sagen, nein. Und dann können wir gegen den Feind, die Listen des Teufels angehen. Und dann, versteh alles. Du musst dich mit dem, was du hörst. Wenn du Probleme hast mit Versorgung, und der Herr sagt, ich aber bin dein Versorger, dann verbindest du dich mit dem Wort und sagst, ich weiß zwar nicht, wie ich aus diesem Dilemma und aus dieser finanziellen Not rauskommen soll. Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich. Der Herr ist mein Versorger. Du verbindest dich mit dem Wort und bleibst dabei stehen. Verstehst du? Das ist Verbinden mit dem Wort. Oder wir glauben heilen, wir haben erlebt, wie Leute geheilt wird. Wir haben erlebt, wie Krebsgeschwüre weggingen, taube Ohren sich öffnen, wie Herzfehler verschwanden. Alle Dinge, das sind ja Dinge, die in unseren Gottesdiensten geschehen sind und immer wieder auch einzeln geschehen, nur leider noch viel zu wenig. Aber das sind diese Dinge, die geschehen sind. Aber jetzt urplötzlich, du sagst ja, wir glauben an Heilung, Jesus ist der Arzt. Und auf einmal kriegst du vielleicht Magen-Darm-Grippe. Und du weißt nur eins, flieh. Irgendwann einen ruhigen Ort. Lauf. Und das ist, ich kann es nicht verstehen, der Mensch, der losgelöst lebt von Gott, kann die Sprache genau analysieren. Der sagt, ich kann es nicht verstehen. Ich denke, der Herr ist mein Arzt, wieso kann mir das passieren? Ich kapiere das überhaupt nicht. Der aber, der mit dem Herrn verbunden ist und sich mit ihm verbunden hat, sagt, Herr, es ist zwar alles total im Desaster im Moment, es ist total durcheinander. Ich bin so froh, dass du in diesem ganzen Durcheinander der Herr mein Arzt bist. Du bist mein Arzt. Der Arzt stellt dir eine Diagnose und sagt, bei Ihnen ist problematisch, das und das, da müssen wir vielleicht operieren, oder? Sie haben vielleicht nicht lange zu leben. Losgelöst von Gott sind wir sehr schnell da. Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube doch, dass er der Arzt ist, habe mich von den Ältesten salben lassen mit Öl. Und wenn sie mich salben, werde ich gesund werden. Ich habe das alles gemacht. Wieso macht er das nicht? Wieso passiert das nicht? Das ist die Sprache, wenn man Jesus nicht kennt. Wenn du Jesus kennst, sagst du, Herr, man hat mir eine Todesdiagnose gestellt. Man hat mir gesagt, ich werde bald von dieser Welt gehen. Herr, du bist immer noch der Herr, mein Arzt. Und du, Herr, entscheidest, wenn ich von dieser Welt gehe. Wann ich von dieser Welt gehe, das entscheidest du, Herr, und nicht Menschen. Du verbindest dich mit dem Wort. Du sagst, der Herr ist mein Arzt. Ich danke dir, Herr, dass du für alle Krankheiten gestorben bist. Ich kann Dinge nicht verstehen. Ich sage dir, wir müssen nicht alles verstehen. Aber eins weiß ich, ich bin so froh, dass in dieser Krankheitsnot bist du der Herr, mein Arzt. Und ich danke dir, dass nicht zu Schanden werden, die auf dich vertrauen. Ich vertraue dir, Herr. Wo immer die Reise hingeht, ich vertraue dir. Verstehst du, der Glaube verbindet. Es nützt dir nichts zu hören, von, dass Jesus der Arzt ist, wenn du dich nicht mit dem Doktor verbindest. Du musst dich verbinden. Verbinde dich mit ihm. Sag, ja, er ist mein Arzt. Ja, es wird geschehen. Versteht ihr? Das ist alle Bereiche des Lebens so. Deine Kinder sind vielleicht außer Rand und Band. Und dann liest du und hast eine Predigt gehört. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und dann sagst du, ja, bei mir ist genau das Gegenteil. Ich sehe nicht, dass meine Kinder Jesus nachfolgen. Und jetzt kannst du, das stimmt wohl nicht. Und dann können wir Erklärungen suchen. Und dann werden wir Beispiele in der Bibel finden, wo Kinder gottlos lebten und den Eltern das Leben schwer machten und der Gemeinde. Dann liest du diese Dinge. Aber du kannst auch hergehen, Herr, es ist ganz schlimm, was da passiert. Aber eins bin ich so froh. Du bist in meinem Leben. Und es steht geschrieben, weil ich den Herrn fürchte. Selbst seine Kinder, der Mann, der den Herrn fürchtet, selbst seine Kinder werden gesegnet. Ich danke dir, Herr, weil ich dich fürchte, sind meine Kinder unter deinem Segen, sind meine Kinder unter deinem Schutz. So steht es geschrieben. Ich verbinde mich mit dem Wort. Ich verbinde mich mit dem Wort. Du verbindest dich mit dem Wort. Ja, Herr, es ist wahr, Herr, es ist wahr, Herr. Sie werden dich finden und ich bete für sie und ich segne sie, Vater, und ich danke dir. Du bist Gott und du bist größer und du wirst in ihr Leben hineinkommen. Ich vertraue dir. Ja, ich glaube an dich und deshalb werde ich und mein Haus gerettet werden. Wir verbinden uns mit dem Wort. Wir verbinden uns immer mit dem Wort. Das andere raubt uns Kräfte und dann kannst du in der Zeit ruhen und kannst Gott vertrauen. Das ist, du hörst eine Predigt, du hörst das Wort. Und dann sagst du, damit verbinde ich mich. Ich werde mit Gott, mit dem Wort laufe ich jetzt. Du machst dich eins. Und dann gehst du in Partnerschaft mit dem Wort. Gehst in Partnerschaft mit dem Wort. Amen. Halleluja. Festgegründet Jesus nachfolgen. Festgegründet. Es geht nicht um Religion. Es geht nicht darum, dass du Regeln befolgst. Wenn du Regeln befolgen willst und meinst dadurch ein guter Nachfolger Jesu zu sein, dann bist du sehr arm dran. Dann wird dein Leben gequält sein. Aber wenn du sagst, Herr, das Wichtigste ist, was sagt Jesus, Johannes 17,3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Herr, ich will dich erkennen. Epheser 2, Paulus oder 1, Paulus sagt, ich habe gehört von eurem Glauben, von eurer Liebe, von eurer Hingabe. Und ihr seid so super toll. Jetzt bete ich, dass ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommt, ihn noch mehr zu erkennen. Wir können Gott nie tief genug erkennen. Was sagt die Bibel? Dass wir erkennen ihn, die Höhe, die Breite, die Tiefe, die Länge. Wir sollen ihn erkennen. Weißt du, dass Gott, dann sagt die Bibel, Gott ist unausforschlich. Dein ganzes Leben reicht nicht aus, um Gott zu erforschen in seiner ganzen Herrlichkeit und Schönheit und Lieblichkeit, in seiner Persönlichkeit. Dein Leben ist zu kurz, unser Leben ist dir zu kurz. Selbst wenn wir 120 Jahre alt werden sollten, ist es zu kurz. Und deshalb sollten wir gehen und sagen, Gott, noch mehr von dir, noch mehr dich kennenlernen, noch besser dich kennenlernen. Und weißt du, und aus dieser Liebesbeziehung heraus sagst du, oh Herr, ich bin deine Gerechtigkeit, ja, das tut gut, verbinde ich mich. Oh, da ist eine Not. Herr, du bist mein Versorger, habe ich gehört. Damit verbinde ich, kann ich gut sehen. Herr, du bist mein Versorger. Und Krankheit kommt. Oh, Herr, ich las, du bist mein Arzt. Ich verbinde mich mit diesem Wort. Ja, danke, du bist mein Arzt. Du stellst meine Seele wieder her. Du stellst meinen Körper wieder her. Wir verbinden uns mit dem Wort. Amen. Verbinde dich mit dem Wort. Verbinde dich mit dem Wort. Verbinde dich mit dem Wort. Verbinde es mit Jesus sich verbinden. Weil er ist das Logos, das lebendige Wort. Du wirst Leben haben. Amen.